Schönen guten Morgen auch von meiner Seite an euch, die ihr heute hier im Gemeindehaus seid, aber auch an euch, die ihr uns per Livestream zugeschaltet seid. Der Weg in die Zukunft, so lautet unsere neue Predigtreihe zum Buch Esra. Und den Auftakt, ja, Dankeschön, die brauchen wir später noch. Und den Auftakt hat mein Kollege Erich Schellenberg ja letzten Sonntag schon gesetzt. Und hat uns gezeigt, dass Gottes Volk endlich aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgehen darf, einen Weg in die Zukunft gehen darf, in das eigene Land nach 70 Jahren Gefangenschaft, endlich wieder in die Heimat, endlich wieder im eigenen Land. Und es war ja für sie das verheißene Land, in dem Honig und Milch fließt. Ein schönes Bild. Die Sehnsucht erfüllt sich. Die Hoffnung bricht sich neu Bahn, so können wir uns das vorstellen. Und es wird deutlich, was wir letzte Woche gehört haben, dass Gott der Handelnde ist, auch wenn es heißt, dass ein König, der König Kyros, das alttestamentische Volk freigibt, dass sie wieder in ihr Land gehen können. Aber wir lesen schon im ersten Vers des Esra-Buchs, da heißt es, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr den Geist des Kyros. Ich weiß nicht, wie der Kyros ganz persönlich zu dem lebendigen Gott steht, den wir verehren. Aber Gott ist es ein leichtes, auch Machthaber in der heutigen Zeit wie damals auch, den Geist zu erwecken, dass sie das tun und das auf dem Herzen haben, was Gottes Plan ist für sein Volk und seine Gemeinde. Und dieser König ließ sich auf Gottes Geheiß also darauf ein, das Volk Gottes ziehen zu lassen. Und so bewahrheitet sich, was wir letzte Woche gehört haben und was ich mit der nächsten Folie euch nochmal ganz kurz vor Augen halten möchte. Und Erich hat es uns weitergegeben. Gott hält seine Versprechen und kommt stets an sein Ziel. Das Prinzip können wir hier schon mal mitnehmen und ganz neu auch für unser persönliches Leben oder Gemeindeleben auch fruchtbar machen lassen. Gott hält seine Versprechen. Das ist so tröstlich und gibt immer wieder auch Zuversicht. Und er kommt an sein Ziel. Das gilt für dich ganz persönlich und auch für uns als seine Gemeinde. Das gibt Zuversicht. Und wisst ihr, was mir aus der Predigt am letzten Sonntag hängen geblieben ist? Ich möchte es euch gerne mitgeben. Erich hat davon gesprochen, dass es jetzt darum geht, dass wir uns in diese Verheißungen oder in diese Zusagen Gottes fallen lassen. Und dieses sich hineinfallen lassen in die Verheißungen Gottes oder in den Zuspruch Gottes, das hat mich im Herzen berührt und ist mit mir gegangen jetzt auch diese Woche. Was heißt es, sich hineinfallen zu lassen in die Zusagen Gottes für mein Leben? Und wenn wir diese Zusagen Gottes, wenn wir uns da hineinfallen lassen, ihr Lieben, dann passiert etwas, dass wir aus freien Stücken das tun, was das heutige Thema ist und was mit Esra 3 uns beschrieben wird. Ihr seht es hier vorne, nämlich sein Leben neu auf Gott hin ausrichten. Das eigene Leben neu auf Gott hin ausrichten. Egal, wie lange man schon im Glauben unterwegs ist. Wo dies fehlt, dass uns die Verheißungen Gottes vor Augen stehen, warum sie auch immer verloren gegangen sein mögen in deinem Leben oder in einem Gemeindeleben. Wo dies fehlt, dass die Zusagen Jesu über unserem Leben die Herzen nicht mehr kräftigen. Wo das fehlt, dass das Evangelium, die gute Nachricht, uns keine Hoffnung mehr gibt. Wenn das fehlt, dann wird das, was hier steht, nämlich das Leben neu auf Gott hin ausrichten, ihr Lieben, höchstens routinemäßig bejaht, weil wir als Christen das dann so zu tun haben. Wir werden es vielleicht aus Verpflichtung heraus herangehen, möglicherweise nur widerwillig umsetzen oder aber einfach auch ignorieren. Nicht so im Volk Gottes zur Zeit Esra. Doch lesen und hören wir einmal selbst, wie sich das gestaltet hat. Ich lese uns aus Esra 3 die ersten 6 Verse, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Zu Beginn des 7. Monats, als die Israeliten sich in ihren Wohnorten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem. Jeschua und die anderen Priester sowie Serubabel und seine Verwandten wollten den Altar des Gottes Israels wieder aufbauen. Auf ihm, also diesem Altar, sollten die Priester Brandopfer darbringen, so wie es im Gesetz von Mose, dem Mann Gottes, vorgeschrieben ist. Sie errichteten den Altar an seinem alten Platz, obwohl sie in ständiger Furcht vor den anderen Völkern im Land leben mussten. Jeden Morgen und jeden Abend opferten sie für den Herrn. das Laubhüttenfest, feierten sie wieder nach der Vorschrift des Gesetzes. An jedem Tag der Festwoche schlachteten sie die vorgegebene Anzahl von Tieren und verbrannten sie auf dem Altar. Und von nun an wurden alle Brandopfer regelmäßig dargebracht, ebenso die Opfer bei den Neumondfeiern und allen übrigen heiligen Festen. Auch freiwillige Opfergaben stiftete das Volk für den Herrn. Und obwohl das Fundament des Tempels noch nicht gelegt war, begannen die Israeliten am ersten Tag des 7. Monats, dem Herrn wieder Brandopfer darzubringen. Das Leben auf Gott neu ausrichten. Für das alttestamentliche Volk damals hat das viel damit zu tun, mit Opfern und mit Festen. Also wir hören hier etwas von einem Brandopfer, wir hören von einem Brandopferaltar, der errichtet wird. Wir hören vom Laubhüttenfest, wir hören vom Neumondfest, von freiwilligen Opfergaben und weiteren heiligen Festen. Das Leben neu auf Gott hin auszurichten, hatte für die alttestamentliche Gemeinde viel damit zu tun, mit Opfern und mit Festen. Wir gehen später gleich noch ganz kurz darauf ein. Aber ich möchte euch fragen, ob euch etwas beim Hören und beim Lesen aufgefallen ist oder ob euch das aufgefallen ist, was das nächste Bild hier vorne zeigt. Denn immer wieder haben wir jetzt Gleiches gelesen, nur in verschiedenen Worten. Es geht darum, Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht. Dann wurde der Brandopferaltar eingerichtet an seinem alten Platz, auch wenn es nicht so leicht war, wegen den umliegenden Völkern, die auch dort lebten. Wir hören, das Laubhüttenfest wurde gefeiert, wie es nach dem Gesetz Mose vorgeschrieben war. Die täglichen Opfer wurden dargebracht, wie die Anzahl der Tiere vorgegeben ist. Und nachher werden wir noch sehen, im weiteren Verlauf des zweiten Teils des Predigttextes, wo es um den Lobpreis geht, bei der Grundsteinlegung des Tempels, heißt es, sie haben Lieder gesungen, wie eins von David angeordnet. Also nicht von unserem heutigen Bandleader David Baumann, sondern von dem König David damals, wie es von ihm damals schon angeordnet war, bei der Tempeleinweihung Lieder zu singen. Und wenn wir jetzt noch die Zeitangabe betrachten, die wir gerade im ersten Vers gelesen haben in unserem Predigttext, nämlich zu Beginn des 7. Monats haben sie damit angefangen. Das ist der Monat Tischri. Und das entspricht genau dem Monat, oder der Monatsphase, in der wir jetzt leben, nämlich Mitte September bis Mitte Oktober. Wir sind also jetzt gerade in dem Kalender von Israel in dem Monat Tischri. Und in diesem Monat haben sie angefangen. Und im Gesetz Mose im Alten Testament werden die meisten, die wichtigsten israelischen Feste genau in diesem Monat Tischri gefeiert und begonnen. Wir können also für uns ableiten, wenn es darum geht, sein Leben für Jesus neu auszurichten, ein erster Impuls oder ein Prinzip dazu, mache Gottes Wort neu zur Richtschnur deines Lebens. Mache das Wort Gottes neu zur Richtschnur deines Lebens. Das Volk Gottes damals oder auch heute braucht nicht primär, ihr Lieben, noch weitere gute Seminare, Fortbildungen, Arbeitskreise, Gremien, die arbeiten und herausfinden, wie man das Leben neu auf Gott ausrichtet. Nichts gegen diese Seminare, nichts gegen diese Veranstaltungen, sie haben ihre Berechtigung. Aber wenn das große Ziel ist, dann liegen wir verkehrt. Es geht um die Rückbesinnung, die Rückwärtsbewegung zum Wort Gottes hin. Die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, aus der das Volk nun herauskam, hat viel damit zu tun, dass sie das Wort Gottes verloren hatten in ihrem Alltag. Und das haben sie unter Esra neu gemerkt. Zurück zum Wort Gottes, um Zukunft zu gewinnen. Das Volk Gottes braucht es, sich rückzubesinnen auf das, was Gott bereits versprochen hat. Wir brauchen es, dass wir uns zurückbesinnen, um uns zu erinnern, was Gott uns an Grundwerten und Grundsätzen für das Leben mitgegeben hat. Wir müssen zurück zum Wort Gottes, damit wir ausgerichtet werden an dem, was Gott schon früher deutlich gemacht hat, aber wir aus irgendwelchen Gründen vielleicht vergessen oder relativiert haben. Mache das Wort Gottes neu zur Richtschnur deines Lebens. Und wenn wir jetzt mal unter den guten Königen nachschauen, wo das Wort Gottes neu entdeckt oder wiedergewonnen war, sei es Josia, sei es bei Daniel oder jetzt Esra und Nehemia. Esra, gut, war jetzt nicht König, oder Nehemia dann der Statthalter. Dann merken wir immer da, wo diese Rückbesinnung zum Wort Gottes gesucht wird und gefunden wird, steht eine segensreiche Zeit für die Gemeinde und für den Einzelnen vor Augen und wird kommen. Der Weg in die Zukunft heißt ja unsere Predigtreihe. Früher gab es mal drei Kinofilme, die hießen Zurück in die Zukunft. Einige nicken, das ist wieder so mein Alter hier, genau, der hier nickt. Ich habe als damals junger Mensch das überhaupt nicht kapiert. Zurück in die Zukunft, das ist doch unlogisch. Zukunft geht doch immer vorwärts. Was heißt es da zurück? Aber wisst ihr, genau darum geht's. Zurück zum Wort Gottes, um Zukunft zu gewinnen. Nur das Zurück zum Wort Gottes macht es möglich, dass eine segensreiche Zukunft kommen kann. Deshalb dieser Satz, zurück in die Zukunft, passt hier bei Esra genau voll rein. Darum geht es. Erstmal zurück zum Wort Gottes, um die Zukunft letztendlich dann erreichen zu können. Ein zweiter Impuls aus dem heutigen Predigttext. Wende dein Wort, dein Herz dann Gott dankbar zu. Woran könnten wir das jetzt festmachen oder sehen aus dem Text, den ich eben schon gelesen habe, aus Esra 3? Festmachen, dass sie ihr Herz dankbar Gott neu zugewendet haben. Jetzt müssen wir kurz über diese Opfer und über diese Feste reden, die in unserem Predigttext heute so genannt werden. Weil die grundlegend sind, um zu sehen, wie das Herz der alttestamentlichen Gemeinde für Gott schlägt und sie sich Gott neu zuwenden. Wir hören zum ersten von dem, Tobias, wenn du das nächste Bild zeigen möchtest, danke schön. Wir hören von dem Brandopfer. Das sagt, wer nicht in der Bibel ist, sagt es wenig, was brennt denn da und warum muss da was brennen, und Opfer haben wir es ja auch nicht so an dieser Stelle. Das Brandopfer im Alten Testament nach 3. Mose hatte das Ziel oder die Sehnsucht dessen, der das Brandopfer gibt, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Und das Brandopfer, das hebräische Wort heißt Ola. Und Ola heißt auf gut Deutsch das, was aufsteigt. Nicht der Rauch, der aufsteigt. Der soll Wohlgefallen bei Gott, Gnade bei Gott auslösen, sodass der heilige, ewige Gott mir vergibt. Mit dem Brandopfer soll, 3. Mose 4,31, könnt ihr das nachlesen, ein lieblicher Geruch für den Herrn aufsteigen. Das heißt, ich wende mein Herz, von dem ich weiß, dass es mitunter böse ist, dass es beladen ist, dass es schuldig wird. Ich wende mein Herz diesem ewigen, heiligen Gott zu, bitte ihm durch das Brandopfer, das ich bringe, und durch den Rauch, der aufsteigt, mir gnädig zu sein. Das ist das Bild vom Brandopfer. Herr, ich schuldbeladener Mensch, wende mich zu dir. Um ein aufsteigendes Brandopfer soll ich gnädig stimmen, sodass du mir vergibst. Ich will mit dir, Herr, ins Reine kommen. Das steckt hinter diesem Brandopfer. Und das haben sie oft und täglich gefeiert und gebracht. Das war den Menschen wieder wichtig geworden, so zentral geworden, dass sie zuerst den Brandopferaltar gebaut haben und den Tempel erstmal hinten angestellt haben. Das kommt ja erst viel später. Merkt ihr, es ging ihnen erstmal um die Beziehung zu Gott selbst. Bevor wir dem Herrn ein neues Haus bauen, wollen wir erstmal unsere Beziehung zu dem Herrn in Ordnung bringen. Herz vor Steine. Zuerst das Herz und nachher der Tempel die Steine. Ihr Lieben, unser Brandopfer ist Jesus Christus. Und weil Jesus Christus dieser liebliche Wohlgeruch ist, der dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und alle Schuld auf sich geladen hat, weil Jesus Christus dieser liebliche Wohlgeruch ist, der aufsteigt zu dem heiligen Gott und er unser Brandopfer ein für alle Mal ist, brauchen wir diese Opferreden aus dem Alten Testament nicht mehr. Wir haben Jesus Christus, unser Brandopfer. Aber das Anliegen ist das gleiche wie bei Esra. Das eigene Herz, und du weißt am besten, wie dein eigenes Herz, wie es darum bestellt ist, dem Mann am Kreuz neu hinhalten. Das heißt heute, ein Brandopfer zu bringen. Und Herr, du in deiner Größe und deiner Güte mögest mir vergeben. Und Jesus Christus, du bist der liebliche Wohlgeruch vor dem heiligen Gott. Und das kann man sich vergegenwärtigen, auch nachher, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. In dankbarer Weise das Herz Gott Jesus neu zuwenden. Und diese Dankbarkeit gegenüber Gott hat das alttestamentliche Volk dann im Laubhüttenfest zum Ausdruck gebracht. Das ist das Zweite, was in unserem Predigttext hier deutlich wird. Und dieses Laubhüttenfest hatte eigentlich zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung, es erinnert uns an das Erntedankfest, das wir feiern. Das war damals auch das Fest des Einsammelns. Schöner Begriff, oder nicht? Man hat die Früchte des Feldes so richtig mit Händen greifen können, hat sie eingesammelt und hat Gott gedankt für die reiche Ernte, die er uns geschenkt hat. Also das Laubhüttenfest ist das heutige für uns das Erntedankfest. Und die zweite Stoßrichtung, es ist ein Erinnerungsfest. Das können wir nachlesen, auch in 3. Mose. Es erinnert das alttestamentliche Volk nicht an die 70 Jahre in Babylon, sondern noch früher an die Wüstenwanderung. Nachdem sie Gott befreit hatte aus Ägypten und bis sie ins verheißene Land kamen, waren sie ja lange Jahre in der Wüste. Und dass Gott sie durchgetragen hat, durchgeholfen hat durch Wüstenzeit, daran erinnert das Laubhüttenfest. Was könnte dein persönliches Laubhüttenfest sein, wenn du weißt, dass Gott dich durchgetragen hat durch Wüstenzeiten in deinem Leben? Wie bereits erwähnt, diese Opfer und diese Feste sind gelebter Ausdruck dessen, dass das eigene Herz, das Herz damals der alttestamentlichen Gemeinde, neu Gott dankbar wird. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir das neu für uns ausdrücken und in dem Alltag umsetzen. Hier haben wir große Freiheit, die das damalige Volk so nicht hatte, sondern sie mussten dann eben das Laubhüttenfest feiern. Sie mussten eben ihr tägliches Brandopfer bringen. Ist es jetzt ein Vorteil, wenn man so genau weiß, was man zu tun hat? Oder ist es ein Vorteil, wenn man in einer Freiheit lebt, die uns gegeben ist? Zu wissen, Jesus Christus ist das ein vor allem mal gültige Brandopfer für uns. Was ist besser? Ich glaube, das können wir gar nicht so gegeneinander ausspielen oder abwerten. Weil es kommt auf das Herz drauf an, was dahinter ist. Ich kann das Brandopfer im Alten Testament ergeben, ohne dass mein Herz daran beteiligt ist. Ich kann im Neuen Testament meine Freiheit nutzen und kann in Gottesdienst und sonst wie irgendwie auftauchen, ohne dass mein Herz auf Jesus ausgerichtet ist. Merkt ihr, es geht darum, im Herzen neu dankbar zu werden. Und die Form ist dann eigentlich nicht mehr das Entscheidende in der heutigen Zeit in der Gemeinde Jesu. Nehmen wir noch den dritten Impuls mit. Sein Leben neu auf Gott hin ausrichten heißt drittens dann, das lernen wir aus unserem Text, wir lesen ihn gleich, diene Gott am oder im Hause Gottes. Diene Gott am Haus Gottes oder im Haus Gottes. Wir lesen den Text dazu, ihr könnt es mitlesen. Obwohl das Fundament des Tempels noch nicht gelegt war, begannen die Israeliten am ersten Tag des Monats dem Herrn wieder Brandopfer darzubringen. Und dann nahmen sie Steinhauer und Zimmerleute in Dienst und beauftragten Arbeiter aus Sidon und Tyros. Wozu? Zedernstämme aus dem Libanon auf dem Seeweg nach Jaffo zu bringen, um den Tempel bauen zu können. Sie gaben ihnen dafür Nahrungsmittel, Getränke und Öl. Und dann wird nochmal erwähnt, Kyros, der König von Persien, hatte es ihnen erlaubt. Erinnern wir uns, Gott hat den Geist des Kyros erweckt, damit das Volk zurückgehen kann. Und im zweiten Monat des zweiten Jahres nach der Rückkehr begannen nun Zerubabel und Jeschua und die anderen Priester und Leviten sowie alle, die aus der Verbannung nach Jerusalem heimgekehrt waren, mit dem Wiederaufbau des Tempels. Und jetzt finde ich, kommt eine interessante Aussage. Die Aufsicht über die Bauarbeiter gaben sie den Leviten, das ist noch nicht das Besondere, aber die 20 Jahre und älter waren. Interessant, oder? Generation 20 plus bekommt die Aufsicht über die Bauarbeiten des Tempels. Sie kriegen die Verantwortung übertragen und man traut es ihnen zu, dass sie es können. Generation 20 plus. Warum ist das so? Und warum wird das hier so explizit erwähnt? Ich kann mir vorstellen, dass es zwei Gründe gibt. Der eine Grund ist, dass zu wenig erfahrene Leviten vorhanden waren. Die levitischen Rückkehrer waren nicht so zahlreich, als dass man hätte auf die Jugend verzichten können. Also aus der Notsituation hat man sich dann die Jugend zu eigen gemacht und hat gesagt, wir geben euch die Verantwortung und die Aufsicht über diesen Tempelbau. Es könnte die Notsituation gewesen sein. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass sie sagen, den Jungen gehört die Zukunft im Hause Gottes. Und wir wollen sie früh mit hineinnehmen. Wir wollen ihnen Vertrauen und Verantwortung schenken. Wir wollen sie begleiten und fördern. Und sie nicht nur aus einer Notsituation heraus gebrauchen, sondern aus einer Perspektive heraus für die Zukunft, die Gott uns schenkt, mit hineinnehmen in den Tempelbau, in den Hausbau, in den Gemeindebau. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung war aus beidem. Dass erfahrene Leviten gefehlt haben, dass man deshalb auf die Jugend zurückgegriffen hat, aber auch, dass man die Perspektive hatte, gebt der Jugend eine Chance für den Aufbau der Gemeinde, für den Tempel Gottes. Ich habe mich gefragt, ist das nicht ein Prinzip oder wäre das nicht ein gutes Prinzip, das wir auch mehr beherzigen sollten, umsetzen sollten? Ihr jungen Leute, ihr bringt Tatkraft mit, Ideen und Know-how. Der Holk hat einige Begriffe hier erwähnt, wo ich das erstmal nachschlagen müsste. Um was geht's denn da eigentlich? Da bin ich einfach schon ein Stück weit zu alt dafür. Heißt nicht, dass ich mich dafür nicht mehr interessieren würde, aber da muss ich erstmal mehr Arbeit machen. Ihr jungen Leute wisst schon, um was es da geht. Wir Ältere bringen dagegen Erfahrung, Weisheit und auch ein gewisses Know-how mit, aber auf einem anderen Level. Und warum nicht den jungen Wilden Raum bieten im Raum Gottes und die alten Hasen begleiten sie? Meint er nicht, dass daraus was Segensreiches entstehen kann? Und insgesamt heißt es ja hier dann, alle, die aus der Verbannung nach Jerusalem heimgekehrt waren, begannen mit dem Wiederaufbau des Tempels. Also ich kann nur sagen, Jugend voran und das Alter nebendran. Jugend voran und das Alter nebendran. Das ist ein Weg in eine segensreiche Zukunft. Wir brauchen einander. Und weil es bei Esra gut funktionierte, kommt es zu sehr bewegenden Momenten, die uns dann geschildert werden. Und ich lese uns, das ist schon das Ende unseres Predigttextes heute. Als der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt war und die Loblieder erklangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel aus. Doch während die einen, hört genau hin, vor Freude jubelten, weihten die älteren Priester, Leviten und Sittenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudenschreie vom Weinen kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Das muss ein Gottesdienst gewesen sein, nicht? Der Lärm war so groß, die Freudenschreie und die Tränen, es war so groß, so gewaltig, dass man es noch in der Ferne hörte. Bewegende, hochemotionale Szene an dieser Stelle. Welch ein berührender Gottesdienst. Der Grundstein für den Tempelbau ist gelegt. Der Tempel ist noch lange nicht fertig. Wir kommen ja im Laufe der Esra-Geschichte noch weiter dazu. Aber der Grundstein ist gelegt. Die Lobpreislieder erklingen, so wie es David angeordnet hat, schon viel, viel früher. Aber die Empfindungen sind ganz unterschiedlich. Ich möchte ein Zitat euch weitergeben aus der Wuppertaler Studienbibel zum Buch Esra. Da schreibt der Autor, die einen, die Jungen, die sahen die rettende Hand Gottes, die nun nach langen Jahren der Verbannung auf sie einwirkte. Sie erfuhren ein Gefühl der Dankbarkeit und der Zuversicht. Zu unterscheiden, so schreibt der Autor, sind demgegenüber die Gefühle der älteren Gottesdienstbesucher, die sich des Eindrucks in äußerster Bescheidenheit und der Erkenntnis der Schuld, die ja zur Verbannung geführt hat, nicht erwehren können. Alle erleben das Wirken Gottes. Und für die Jungen ist es, weil sie die Hintergründe der babylonischen Gefangenschaft nicht mehr erlebt haben und nicht kennen, weil sie die Krise nicht kannten, in der die alttestamentliche Gemeinde war und die verantwortlich war für die 70 Jahre Gefangenschaft. Die freuen sich über das, was Gott gewirkt hat und sie gerettet hat und ins Land der Väter gebracht hat. Aber die älteren Geschwister, die noch wussten, warum man in die Gefangenschaft musste, weil die Freizeitbeschäftigung der alttestamentlichen Gemeinde war, zu sündigen und nicht mehr mit Gott zu leben. Das war die Freizeitbeschäftigung der damaligen alttestamentlichen Gemeinde. Und Gott hat sich das eine Zeit lang angeschaut und hat gesagt, ich mache einen Strich durch die Rechnung und hat Propheten geschickt und hat gesagt, ihr kommt 70 Jahre in Gefangenschaft. Und die Älteren erinnerten sich noch daran. Und das hat sie wehmütig werden lassen und weinen lassen. So gibt es Freudentränen und Trauertränen. Und alle haben das Wirken Gottes erlebt. Und es spornt an, Gott weiterhin zu dienen am und im Hause des Herrn. Warum? Weil Gott seine Versprechen hält. Weil Gott zu seinem Ziel kommt. Sei es auf geradem Wege oder auf verschlungenem Wege. Aber Gott kommt in deinem, in meinem, in unserem Leben mit seiner Gemeinde zum Ziel. Fassen wir es zusammen. Und ich möchte das Ganze gerne noch mal ein bisschen plastischer machen mit der Flipchart. Ihr habt hier vorne die drei Punkte. Also mache neu Also das Leben neu auf Gott hin ausrichten heißt, mache Gottes Wort zur Richtschnur deines Lebens. Ich möchte es hier so eintragen. Weg in die Zukunft, so heißt die Predigtreihe. Und ich schreibe ganz dick das Wort zurück rein. Überleg dir auch in deinem Leben, wo müsstest du zurückkehren zum Wort Gottes, damit du Zukunft bekommst. Zurück zum Wort Gottes, damit dein Weg in die Zukunft gehen kann. Kürz diesen Weg nicht ab und sag, ich will nur hier gehen, sondern geh, überleg dir, wo Gott dir zeigt, geh diesen Weg zurück in das Wort Gottes. Und dann haben wir von im Grunde jetzt in Esra 3 zwei Dinge erlebt, die nach 70 Jahren Krise der Gemeinde, alttestamentliche Gemeinde, neu deutlich werden. Und zwar zum einen die die Erneuerung der Herzen. Zweiter Punkt, wende dein Herz Gott dankbar zu. Sie hatten die Brandopfergeschichte, sie hatten das Laubhüttenfest. Welche Formen möchtest du finden, dass du dein Leben Gott neu dankbar zuwendest? Und dann das Dritte, diene am oder im Hause Gottes die Steine. Es ging um Erneuerung des Herzens, es ging um Erneuerung der Steine. Und ihr Lieben, wir denken im Grunde momentan so in unserer Gemeindesituation von der Gemeindeleitung her ganz, ganz ähnlich. Und vielleicht habt ihr schon an der einen oder anderen Stelle gehört, wir stehen da auch ganz am Anfang. Wir haben keine 70-jährige babylonische Gefangenschaft gehabt, aber wir hatten auch eine Krise. Und diese letzten 3 Jahre, das war ein Weg aus der Krise. Und ob wir schon aus der Krise raus sind, weiß ich nicht, aber wir reden nicht mehr so viel über die Krise. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es war ein Weg aus der Krise. Aber ungeachtet dessen, ob wir jetzt schon über dem Berg sind oder an der Kuppe des Berges sind oder wie auch am Fuß des Berges sind oder wie auch immer, das mag jeder ganz persönlich anders sehen. Aber ich glaube, wir sind am Übergang in eine neue Phase. Nicht mehr der Weg aus der Krise, sondern der Weg in den Aufbruch. Der Weg in den Aufbruch. Und dazu bedarf es Erneuerung der Herzen und dazu bedarf es Erneuerung der Steine. Und jetzt möchte ich es ganz an diesem Punkt einfach ganz praktisch machen. Erneuerung der Herzen, zurück zum Wort Gottes. Wenn das hier, such einfach mal einen Bereich aus deinem Leben raus, wo du sagst, da wünsche ich mir, dass er sich erneuert, oder da weiß ich, dass es wichtig, nötig wäre, dass er sich erneuert. Such dir einfach mal einen Bereich deines Lebens aus. Das ist deine jetzige Situation, in der du bist. Und dann bitte, geh mal mit dieser Situation zurück zum Wort Gottes. Geh mal damit zurück zum Wort Gottes. Und schau, was die Bibel dazu an Verheißungen rein sagt, was sie an Zusagen sagt, was sie vielleicht aber auch dir deutlich macht, dass du umkehren musst oder Dinge bereinigen solltest. Geh mal zurück mit dieser einen Lebensbereich, zurück hinein in das Wort Gottes, damit du, wie gesagt, hier deine persönliche Zukunft in diesem Lebensbereich durch Gott segensreich erlebst. Glaub mir, wir können den Weg abkürzen, aber das führt dann nicht zu einem guten Ziel. Erneuerung der Herzen, eine Möglichkeit. Dann diene dem Herrn am Haus oder im Haus Gottes. Wer hier sich umschaut, ihr seht es nicht, der Gottesdienstraum, wir sind hier eine Baustelle, nach wie vor. Unser Ziel ist es jetzt, dass wir den Gottesdienstraum bis zum Heiligabendgottesdienst, bis zu Silvester im Glanze erstrahlt, sodass die Baustelle verschwunden ist. Hier, nicht? Also im Umbau. Diene Gott am und im Haus. Betet doch dafür, dass die Handwerker Zeit und Kraft finden, nicht krank werden und Elan haben, sowohl die Handwerker, die wir bezahlen, auch die Handwerker aus der Gemeinde, die helfen, dass das geschehen kann. U für Umbau. Dann gibt es einige Reparaturen hier in unserem Haus. Wenn ihr unten Billard spielen wollt, ist es zurzeit nicht möglich, weil es oben vom Dach hereinregnet. Und wir hatten jetzt das Pech, dass der Parkettboden sich schon gleich auflöst. Es gibt noch andere Reparaturstellen. Wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte Gott dienen am Haus oder im Haus, ihr seid handwerklich geschickt oder habt einfach für das und das eine Gabe und könnt da weiterhelfen. Bitte helft uns da an dieser Stelle. Und dann suchen wir noch PK, wir suchen noch eine weitere Putzkraft. Für 450 Euro im Monat angestellt. Das Gemeindehaus mit dem Norbert, der auch eine Putzkraft ist hier. Einfach zu gucken, dass es sauber ist und rein ist. Und wenn wir schon nicht persönlich alles schaffen können über Hauskreise und so, dann nehmen wir einfach die Euro in die Hand und bezahlen jemanden, der dieses machen kann. Ihr könnt auch sagen, ich mache nur die Hälfte, dann suchen wir zwei, die sich einen Minijob teilen. Und vielleicht sagt der eine oder andere, das kleine Geld, das tut mir gut, das reicht mir, aber ich tue Gottes Haus etwas Wunderbares, etwas Schönes. Merkt ihr, wie diese Predigt über Esra, wie die so ganz praktisch werden kann in unsere Gemeindesituation hinein. Das Leben neu auf Gott hin ausrichten, Erneuerung der Herzen und Erneuerung der Steine. Und wenn du dir jetzt sagst, das Wort höre ich wohl, die Botschaft höre ich wohl, aber mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Zeit, mir fehlt der Glaube, dann möchte ich dich einladen für nächsten Sonntag. Für nächsten Sonntag Esra 4 miteinander anzuschauen. Wisst ihr, die Gemeinde ist hier unter Serubabel wunderbar gestartet. Ich möchte fast gar sagen, es war ein Traumstart nach einer schweren Zeit. Es war ein Traumstart, aber jetzt muss die Gemeinde, und das lesen wir in Esra 4, aufpassen, dass es nicht zum Albtraum wird. Dass es nicht zum Albtraum wird. Und da hineinzuschauen, was man für Prinzipien ableiten kann, dass etwas, was gut startet, nicht wieder versandet. Darum soll es dann nächsten Sonntag gehen. Jetzt segne Gott sein Wort an euch. Ich lasse euch noch einige Momente der Stille und dann wollen wir miteinander aufs Abendmahl feiern.